Uns interessiert sehr, was Sie uns sagen können oder inwiefern die Bibel uns Orientierungen gibt in Bezug auf die gesellschaftliche Ordnung. Vielleicht können Sie zunächst, was das Alte Testament betrifft, uns einige Beispiele dazu nennen.
Nun, die hohe Wertschätzung der Heiligen Schriften in der Umfrage, die Sie zitiert haben, bedeutet noch längst nicht, dass die Leute sich danach richten, was sie für bedeutsam halten. Wir hatten auch eine ähnliche Umfrage gehabt in einem deutschen Magazin zu der Frage, ob die 10 Gebote heute noch gültig seien. Die meisten akzeptieren das, wenn es darum geht, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen. Das hat man nicht so gerne, vor allem wenn es einen selber betrifft. Ja. Die Frage ist nur, inwieweit diese Gebote für die gesellschaftliche Ordnung, etwa auch für unsere Rechtsordnung, bedeutsam ist. Also sehen Sie mal, schon das Tötungsverbot stößt hierzulande auf nicht große Zustimmung, wenn es um ungeborene Kinder geht. Und auch die Frage der Euthanasie wird zeigen, ja, ob es hier nicht doch bereits Untergrabungen gibt, nicht wahr? Die also die Gültigkeit der 10 Gebote stark in Frage stellen.
Das heißt also, bereits im Alten Testament sind Grundstrukturen werden aufgezeigt, die unser menschliches Leben ordnen. Wie zum Beispiel auch in der Schöpfung, dass die Bestellung zwischen Mann und Frau oder aber auch in Bezug auf unser Verhalten in Bezug auf die Natur. Vielleicht können Sie dazu etwas kurz sagen?
Ja, das wird besonders bedeutsam werden, wenn Sie überhaupt nach dem Menschenbild fragen, nicht? Der Mensch als Geschöpf und Ebenbild Gottes, eines also sehr produktiven, sehr kreativen Gottes. Und so kann sich der Mensch eben auch verstehen als einer, der verantwortlich eingesetzt ist, über die Schöpfung zu herrschen. Ja. Auch mit Hilfe der Technik, mit Hilfe der Arbeit, auch mit Hilfe gesellschaftlicher Ordnungszusammenhänge. Also, dass wir einen Auftrag haben, diese Schöpfung nicht nur zu konsumieren, sondern sie verantwortlich zu gestalten, sie für die Zwecke des Menschen umzuwandeln und dabei aber auch zu beachten, dass wir eigentlich nur Nutznießer sind, dass wir eingesetzt sind als Bewahrer der Schöpfung und dass wir auch versuchen, innerhalb der Schöpfung doch noch die Spuren Gottes zu erkennen, also seinen Willen, seinen Ordnungswillen, ja, in dieser Schöpfung zu sehen, sodass wir nicht völlig willkürlich darüber hinweggehen können, weil die Menschen ja selber auch Geschöpfe sind.
Ja, glauben Sie, dass unsere Gesellschaft dieser Forderung heute gerecht wird?
Nun, das kann man so, glaube ich, generell nicht feststellen. Also Defizite kann man eine ganze Menge hier namhaft machen. Vor allem dort, wo die Menschen sich selber so als kleine Herrgötter vorkommen, dass sie nicht nur Ebenbilder Gottes zu sein beanspruchen, sondern darüber hinaus selber Gott oder göttliche Funktion oder göttliche Kraft ausüben wollen. Ich glaube, hier lehrt uns also so eine Geschichte wie etwa der Turmbau zu Babel oder so. Es gibt also viele dieser Geschichten, wo die menschliche Hybris also hier mündet oder endet in einer Katastrophe. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass diese Geschichten also von einer unbeschränkten, man könnte fast sagen ewigen Gültigkeit sind. Ja. Solange es Menschen gibt, sollten sie hier einmal schauen auf die Geschichte ihres eigenen Ursprungs, sollten dann die 10 Gebote auch nicht als eine Einschränkung ihrer Lebensmöglichkeiten betrachten. Es ist ja nicht so, dass Gott uns mit seinen Geboten quälen und das ohnehin schon schwierige Leben noch zusätzlich belasten will, sondern es soll ja gerade durch die moralischen Gebote uns eine Möglichkeit eines friedfertigen, gelungenen Miteinanders, also als gesellschaftliche Regel verstanden, überhaupt die Ermöglichung dass hier eine mehr oder weniger konfliktfreie Gesellschaft funktionieren kann. Ja. Hängt eben davon ab, dass sich die Leute an diese Gebote halten.
Ja. Gilt diese aktuelle Relevanz auch zum Beispiel für das Verhältnis von Mann und Frau, von deren Gleichwertigkeit bereits auch im Alten Testament die Rede ist?
Natürlich. Also ist dieses Thema der Gleichwertigkeit, was ja nicht bedeutet, dass man in allen Punkten gleichartig ist, aber das ist sicherlich ein ganz wichtiges Thema, ein modernes Thema, was aber dann manchmal zu merkwürdigen Übertreibungen führt, wenn man also eine rein feministische Theologie etwa formulieren will und hier also die Geschlechterunterscheidungen direkt auch sozusagen auf die Gottheit bezieht, ne? Als ob man Gott nur sich als vorstellen könne als einen Vater mit Rauschebart. Oder er hat sicherlich auch mütterliche Seiten. Das sind ja alles nur Bilder, die uns bestimmte Merkmale Gottes nahebringen wollen, mit denen wir uns dann auch identifizieren können. Nicht, dass wir uns selber einen Gott schaffen, sondern uns von ihm, unseren Schöpfer, leiten und lenken zu lassen.
Es heißt ja, dass er uns nach seinem Ebenbild geschaffen hat. Was daraus leiten wir ja auch die Würde des Menschen ab. Und ja, was sagen Sie da in Bezug auf die gesellschaftliche Ordnung? Lässt sich aus dieser Würde herausarbeiten?
Ja, das ist sogar der zentrale Satz auch der katholischen Soziallehre, den Sie hier anklingen lassen, dass der Mensch gerade als Person in seiner personalen Würde, er ist das Subjekt der Gesellschaft. Er ist also das Ziel auch dieser aller gesellschaftlichen Wirklichkeiten. Also Wirtschaft und Politik kann man nicht als System bloß so betrachten, ohne das eigentliche Subjekt. Und es kommt ja gerade darauf an, weil der Mensch eben mit bestimmter Würde ausgestattet ist und infolgedessen auch bestimmte Rechte hat, Pflichten selbstverständlich auch wahrzunehmen hat. Gerade deswegen kann man ihm auch zutrauen, als Subjekt dieser Gesellschaft verantwortlich zu wirken.
Das heißt also, gesellschaftliche Strukturen sind immer auf den Menschen hin ausgerichtet und sollen diesem dienen. Da gibt es ja auch im Alten Testament, ist die Sprache auch von dem Jubeljahr, dass alle 50 Jahre wieder alles zu seinem Ursprung hin zurückgeführt wird. Ja. Vielleicht, wenn Sie dazu kurz etwas sagen.
Ja, das ist eine sehr sympathische Vorstellung, dass man nach einer gewissen Zeit seine Schulden erlassen bekommt oder dass diese alten Verpflichtungen, die auch Unterdrückung bedeuteten, auflösen kann und dass sie ein Gnadenjahr Gottes einsetzt, nur in der Wirklichkeit. Ich glaube, Historiker werden einen dann ernüchtert feststellen können, dass diese Dinge in der Wirklichkeit nie so ganz funktioniert haben. Ne? Ja. Also, aber es ist trotzdem eine schöne Vorstellung, die wir jetzt auch in Hinsicht aktualisieren können auf die Länder der Dritten Welt, die ja auch bis über alle Ohren verschuldet sind und die oft gar nicht also überhaupt einen Neuanfang machen können, wenn man nicht endlich diese Last von ihnen nimmt oder ihnen diese Last erleichtert.
Das heißt also, grundsätzlich ist das Gnadenjahr eine Art Gerechtigkeitsvorstellung oder bietet die Möglichkeit, noch einmal neu anzufangen und verkastete Strukturen aufzuheben und damit die Gesellschaft auch neu zu ordnen.
Ja, und es ist natürlich hier im Zusammenhang mit der Eigentumslehre zu sehen, nicht wahr? Das ist ja eine erhebliche Einschränkung auch des privaten Verfügungsrechts über das Eigentum. Das Eigentum ist immer in einer sozialen Bindung. Das hat eine gewissermaßen eine soziale Hypothek. Der Ureigentümer ist immer Gott und eigentlich der Mensch ist sozusagen ein guter Verwalter soll er sein von dem, was die Erde uns bietet. Aber dass die Schöpfung sozusagen für alle Menschen da ist und nicht nur für einzelne wenige Eigentümer vielleicht, für die Reichen oder so. Das soll ja gerade damit zum Ausdruck gebracht werden.
Pater Ockenfeldt, wenn Sie uns kurz vielleicht den ein oder anderen Punkt aufzeigen, wo das Neue Testament eine Radikalisierung des Alten Testamentes im Hinblick auf die soziale Gesellschaftsordnung darstellt.
Ja, Frau Ebler, zunächst gilt es zu beachten, dass mit der Botschaft Christi auch ein neues Volk Gottes sich konstituiert und dass es in dieser frohen Botschaft des Neuen Testamentes eben vor allem darauf ankommt, die Bereitschaft zu wecken, das Reich Gottes in Empfang zu nehmen. Es ist die frohe Botschaft vom Reiche Gottes und es ist nicht primär eine ethische, moralische oder sonst wie rechtliche Ordnung der Gesellschaft damit verbunden. Mhm. Nicht so, als hätten wir die Möglichkeit, das Reich Gottes auf Erden mit eigenen Kräften politisch oder ökonomisch herzustellen.
Das heißt also, das Reich Gottes bezieht sich nicht auf diese Welt, sondern ist etwas, was jenseits dieser Welt ist.
Es wird auf jeden Fall diese Welt so radikal umwandeln, dass wir das auf gar keinen Fall mit eigenen Kräften schaffen werden und das auch nicht unsere Aufgabe ist, sondern wir sind eingeladen, an dieser Wirklichkeit des Reiches Gottes mitzuwirken durch unser Tun. Das aber zunächst einmal ist bloß eine Antwort auf die überreiche Güte Gottes. Das Neue Testament, man sagt ja auch, das Christentum sei eine Religion der Liebe. Es ist in der Tat die radikalste Form der Liebe, als Nächstenliebe, die sich sogar auf Feinde bezieht. Und dieses Gebot der Liebe, welches ja im Grunde genommen nichts anderes ist als eine Konsequenz aus der Liebe Gottes zu uns, die wir sozusagen aus Dank nun eben auch verpflichtet sind, weiterzugeben, diese Liebe. Sodass sich alles in diesen Geboten, also auch die 10 Gebote im Grunde genommen, die ja bestehen bleiben, die werden ja nicht aufgelöst, radikalisieren sich jedoch eben im Gebot der Nächstenliebe.
Ja, was bedeutet denn diese Feindesliebe konkret für uns heute, wenn wir mit einem Land zum Beispiel in einem Krieg verwickelt sein sollten?
Ja, nun, das ist zunächst einmal eine personale Kategorie, die Liebe. Sie können die Liebe ja nicht institutionalisieren. Höchstens vielleicht wird es versucht in der Ehe, in der Familie, da könnten Sie sagen, das ist eine Institution der Liebe. Aber die Liebe ist doch sehr stark eine personale Angelegenheit und betrifft nicht unbedingt die Wirklichkeit zwischen den Völkern oder zwischen Staaten. Ja? Mhm. Hier würden wir eher einen anderen Begriff nehmen, nämlich den der Solidarität.
Ja.
Ich glaube, hier sollte man diese Unterscheidung sozial-ethisch, haben wir es mit der Solidarität zu tun. Und die kann sogar erzwingbar sein. Hingegen die Liebe ist ein Akt, ein personaler Akt freiwilligen Engagements für den Mitmenschen.
Das heißt, dass das Neue Testament sich vor allem individualethisch ausrichtet. Das heißt also nur das Handeln des Einzelnen berücksichtigt und weniger einen Bezug herstellt zu sozialen Bereichen.
Ja, also
oder
das
gesellschaftlichen Strukturen.
Das Neue Testament enthält nur sehr wenige Auskünfte oder Hinweise auf die Strukturen der Gesellschaft. Es gibt bestimmte Stellen, die immer zitiert werden, was das Kirche-Staat-Verhältnis betrifft. Gebt dem Kaiser, was des Kaisers und Gottes, was Gott ist, nicht wahr? Es gibt bestimmte Äußerungen über die Armen, die im Reich Gottes ja sagen, das Erstgeburtsrecht haben oder besonders privilegiert sind. Ja? Und daraus nun Konsequenzen zu ziehen, ist eine Frage unserer rationalen Interpretation auch. Wir können nicht Wort für Wort sozusagen im Verhältnis 1:1 das, was etwa in der Bergpredigt steht, in ein politisches Programm umwandeln.
Ja, aber wie kann der Einzelne diese Forderung, gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist und Gott, was Gott gehört, umsetzen für sich? Ist das nicht eine gewisse Spannung, die da hervorgerufen wird?
Ja, das ist in der Tat, wenn man das Verhältnis Kirche-Staat dann später in der Geschichte betrachtet, immer ein sehr spannungsvolles Verhältnis gewesen. Und das ist ja auch innerhalb jedes einzelnen Christen so oder auch Katholiken so, dass er auf der einen Seite ist er Bürger seiner Kirche, auf der anderen
anderen Seite Bürger des Staates. Und dass das in einen Konflikt geraten kann, je nachdem, mit welchem Staat wir es zu tun haben, wenn es sich um einen diktatorischen Staat, um einen absolutistischen, totalitären Staat handelt, ja, dann müssen wir unter Umständen gegen ihn Widerstand leisten oder dürfen wir bestimmte Dinge einfach nicht mitmachen.
Ja, aber
und geraten dann in einen Konflikt mit unserem eigenen Gewissen, aber auch mit unserer Kirche womöglich. Und da geht es schon darum, dass die Christen eben diese Libertas Ecclesiae, diese Freiheit der Kirche, auch politisch versuchen durchzusetzen. Also dass also hier das Primäre natürlich ist dann schon der Glaube und man soll dann eben auch Gott mehr gehorchen als dem Menschen. Auch das ist eine berühmte Stelle aus dem Neuen Testament.
Ja, also das heißt, man ist nur dann zum Gehorsam verpflichtet, dem Staat, solange es klug ist, ihm zu gehorchen. Also so, das heißt, solange man seine Religion praktizieren und ausüben kann.
Na, man ist natürlich zum Gehorsam gegenüber den Gesetzen verpflichtet. Stellen Sie sich mal vor, welches Chaos, welche Anarchie ausbrechen würde, wenn jeder das nach seinem eigenen Geschmack, nach seiner eigenen Rationalität beurteilen würde, wann er Steuern zahlt, wann er vielleicht den Kriegsdienst verweigern kann oder wie auch immer. Es der persönlichen Beliebigkeit zu überlassen, das geht hier wohl nicht. Nur in den Fällen, wo man ganz eindeutig sagen kann, das verstößt gegen die Menschenwürde, oder das verstößt gegen die Religionsfreiheit, dieses oder jenes Gesetz, dann ist der Widerstand oder wenigstens, sagen wir mal, die Nichtbefolgung dieses Gesetzes ja, ethisch geboten.
Das heißt also bei nicht relevanten, ethisch nicht relevanten Punkten, wie zum Beispiel, ob ich mich rechts auf der Straße fahre oder links, da kann ich mich durchaus dem Staat unterordnen. Wenn es aber um Punkte geht, die mein Gewissen betreffen und ich gegen mein Gewissen handeln müsste, dann bin ich durchaus nach dem christlichen Lehre berechtigt, Widerstand zu leisten.
Nun, es gibt auch hier Kompromisse zwischen beiden Richtungen, aber der Staat ist sehr gut beraten, also alleine um diese Konfliktfälle, die Sie genannt haben, zu vermeiden.
Das heißt,
keine Gesetze zu verabschieden, die unter Umständen irgendeinen Menschen in eine Gewissensnot hineinbringen. Zum Beispiel, wenn er, also wir nehmen mal ein Beispiel, was die Abtreibungspraktik betrifft. Mhm, wenn das vom Staat bezahlt wird, ja, das Abtreibungsgeschäft, und dann der Steuerzahler womöglich dadurch auch noch mitwirkt indirekt an der Abtreibung, dass er seine Steuern zahlt, könnte er vielleicht auf den Gedanken kommen, also das Ganze nicht mehr mit seinem Gewissen vereinbaren zu können. Also hier muss der Staat auch eine Rücksicht nehmen gegenüber dem Gewissen jedes Einzelnen, ob er Christ ist oder nicht. Es ist ja nicht nur eine Frage des Christentums, ja, Leben zu schützen, sondern hier sind wir doch also mit vielen, mit den Muslimen, mit jüdischen Religionsgenossen, sind wir sehr eng in dieser Position. Mhm. Wie überhaupt in einem demokratischen Staat das Positive ja ist, dass hier doch mehr Rücksicht genommen wird auf die Rechte des Einzelnen und das auch die Mitwirkungsrechte der Christen hier garantiert ist.
Ja, was sagt uns dazu auch die Bergpredigt?
Ja, also da wird ja oft gesagt, man solle doch stärker auf die Bergpredigt hören. Da würde sich das Karussell der Politik vielleicht mehr nach links herumdrehen, hat ein bestimmter Theologe mal gesagt. Aber das ist ja ein alter Streitpunkt. Der Bismarck hat ja mal behauptet, mit der Bergpredigt ließe sich keinen Staat machen. Da hat er wohl vollkommen recht mit gehabt. Also man kann keine Politik mit der Bergpredigt machen. Es gibt ja doch eine ganze Reihe, jedenfalls nicht mit allen Geboten oder mit allen Aufforderungen der Bergpredigt. Da gibt es doch sehr radikale, sehr rücksichtslos klingende Forderungen der Bergpredigt.
Ja, aber könnte man zum Beispiel nicht bei der Bergpredigt den Impuls aufgreifen, dass man sich mehr an den Armen ausrichtet und dass sobald es Armut gibt, die Gesellschaft, unsere gesellschaftliche Ordnung nicht richtig organisiert ist?
Ja, in diesem Falle selbstverständlich, dass die radikal gebotene Nächstenliebe sich vor allem gegenüber den Hilfsbedürftigen zu bewähren hat. Das ist evident. Und das ist nicht nur ein Gebot für jeden Einzelnen, sondern darauf beruht im Grunde genommen auch die Logik unseres Sozialstaates, der gar nicht so säkularisiert ist. Also da steckt noch eine Portion Christentum dahinter, also als Motiv jedenfalls. Aber es gibt einige sehr radikale Forderungen, wie beispielsweise das Gewaltverbot. Wenn man das konsequent anwenden würde, also Sie kennen die Stelle mit dem, was man dir auf die rechte Wange haut, dann halte auch die linke dahin, nicht? Ist das wirklich also ein striktes Gewaltverbot? Die christliche Tradition hat hier eine andere Interpretation im Laufe der Geschichte gezeigt. Ja. Es gibt eine Nothilfe und eine Notwehr. Man hat unter Umständen, wenn das eigene Leben in Gefahr ist, oder das Leben anderer vor allem, nicht nur das Recht, sondern vielleicht auch die Pflicht, das eigene Leben zu schützen. Nämlich, wenn man hier ganz konsequent eine pazifistische Position vertreten würde, wäre das immer eine Einladung an die radikaleren, rücksichtsloseren, brutaleren Kräfte, sich über die Schwachen herzumachen. Und wir hätten überhaupt keine Rechtsordnung mehr. Und das Recht sollte ja zugunsten gerade des Schwachen eine Schutzfunktion ausüben. Und das muss unter Umständen auch mit Gewalt passieren.
Ja.
Es muss eine Gegengewalt manchmal da sein. Aber wir können auch umgekehrt sagen, dass die Bergpredigt uns doch dazu bringt, über die Gewaltminimierung nachzudenken. Das wäre schon ein großer Fortschritt.